vielleicht ist eine Korrektur der Wahrnehmung der Stadt Istanbul, über die ich jetzt gestern gesprochen habe. Sobald man irgendeinen Menschen auf diesem Planeten erfahrt, seine erste Assoziation mit der Stadt Istanbul in Worte zu fassen, kommt gleich das Wort Brücke. Ja? Und da wird natürlich, also Brücke ist ja immer zwischen zwei Landmassen. Also dann in diesem Sinne ist da praktisch zwischen Balkan und Anatolien, Europa und Asien, Orient und Okzident, Morgenland und Abendland und so weiter, pipapo. Nicht? Und das ist genau falsch. Das ist genau das Gegenthema, was Istanbul ist und was Istanbul auch gemacht hat. Ja? Istanbul ist einfach die Stadt an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd. So ist sie entstanden. Das genau nicht zwischen Ost und West, sondern Nord und Süd. Also mit Nord ist gemeint Schwarzes Meer, mit Süd ist gemeint Mittelmeer. Nicht? Also den östlichen Mittelmeerraum, das kennen wir als sozusagen die Wiege der Zivilisation. Nicht? Also im Bereich zwischen Ägypten, jetzt Palästina, Libanon, Anatolien, Inselreiche Zypern, Kreta, jetzt Festland Griechenland. Das ist so einfach so, wo die Zivilisation, wie wir sie praktisch in diesem Teil des Planeten definieren, einfach ihre Ursprünge hat. Unsere ganze Geschichtsschreibung ist praktisch in diesem Raum beheimatet. Aber unsere ganze Geschichtsschreibung blendet einen ganz wichtigen Aspekt vollkommen aus. Und das wissen nur Menschen, die sich so ein bisschen mit antiker Wirtschaftsgeschichte befasst haben. Die Zivilisation im östlichen Mittelraum wäre niemals zustande gekommen, schon seit der Bronzezeit. Also das heißt, wir reden dann ab heute jetzt zurück 5000 Jahre. Wäre niemals zustande gekommen, wäre der Handelsweg zum Schwarzen Meer nicht da. Also aus dem Schwarzen Meer haben sie praktisch sehr wichtige Ressourcen schon sehr früh importiert. Und das, was in erster Linie war, Menschenkraft, also Arbeitskraft, Sklaven, Edelmetalle, also Gold, Silber, Holz, was ganz wichtig ist als Energiequelle, als Baustoff und so weiter, und Nahrungsstoffe, das ist sehr wichtig irgendwie. Zuerst mal Fisch, Haselnüsse, Rinderfleisch, alles irgendwie. Das heißt, der ganze Schwarzmeerraum wurde eigentlich vom Mittelmeerraum aus kolonisiert. Das heißt, ganz ähnlich wie unser heutiges Weltbild, die jetzt in der jetzt frühen Neuzeit entstanden ist, also dass die Häfen auf der westlichen Seite des europäischen Kontinents, nicht, am Atlantischen Ozean, die haben einfach von dort aus wurde eine Art Expansionswelle ausgetragen. Nicht? Die globale Welt, wie wir sie heute kennen, wurde einfach geschaffen. Und der, heute der globale Süden, den wir heute nennen, ist einfach seine Anfänge ist darin, nicht? Das Palästins einfach Weltsystem. Und ein ähnliches Weltsystem gab es damals. Und das Weltsystem eben bestand aus einem kolonisierten Norden und aus einem kolonisierenden, entwickelten Süden. Und Istanbul mit dem Hafen Goldenes Horn ist genau die Schnittstelle dafür. Um diesen Hafen herum haben sich praktisch Abenteurer aus der ganzen entwickelten Welt sich zusammengetan und sind auf Expeditionen in diesen dunklen, unerforschten, wilden, aber sehr ressourcenreichen Norden sind sie abgebrochen. Nicht? Und das ist praktisch die ungeschriebene Seite unserer antiken Geschichte, nicht? Unserer Vorgeschichte, dass sich in Mythen, in vielen Mythen noch sehr gut widerspiegelt. Heute sind auch gute archäologische Nachweise dafür da. Dagegen, die Landbrücke hat dieser Stadt nur Unheil gebracht. Also Reichtum kam durch den Seeweg, durch den Seehandel. Und die Landbrücke, das war nur der Weg der Eroberer. Der Könige, der Kaiser, aber auch der vielen wandernden, bewaffneten Völker. Dazu gehören auch zum Beispiel auch die Kelten, Galatia hieß, also Zentralanatolien. Dazu gehören jetzt die Goten, dazu gehören natürlich also irgendwie Alexander der Große, dazu gehören auch die Perser, die es also damals Mazedonien erobern wollten und so weiter. Das heißt, es sind einfach, alle sind hin und her gezogen, nicht? Also zwischen den Kontinenten. Sie haben die Brücke benutzt, aber die Brücke benutzt haben, die waren immer daran interessiert, die dort durch Seehandel aufgehäufte Reichtum sich gewaltsam anzueignen. Das heißt, die Brücke war eigentlich das Unglück Istanbuls immer. In keinster Weise irgendwie, was dieser Stadt irgendwie eine Art von Glück beschert hat. Erst als die Römer kamen, das ist dann also im ersten 15. Jahrhundert, da haben die Händler von Byzantion haben einen Pakt geschlossen mit den Generälen von Rom, weil sie mussten ja bis dahin immer so halt irgendwie durchschnittlich so 2 bis 3 Mal im Jahrhundert mussten sie plündernden, bewaffneten Horden, mussten sie einfach jetzt also unregelmäßig einen sehr hohen Tribut abgeben. Oft ist auch die Stadt zerstört worden. Jetzt haben die Römer versprochen, okay, wir befrieden die Landwege. Nicht? Die Römer sind einfach darin sehr gut geübt. Sie können einfach Landwege schaffen, sie können einfach ihre Garnisonen dort stationieren in Legio. Und dann natürlich würden sie dafür auch eine Steuer einnehmen. Aber das ist für einen Händler immer gut, wenn sie wissen, okay, ich zahle jedes Jahr so und so viel für meine Sicherheit. Und dafür habe ich jetzt, kann man besser kalkulieren. Nicht? Das ist für die Händler immer gut, dass sie einfach so einen Pakt eingehen. Nicht? Und dadurch ist auch Byzantion schon sehr früh eigentlich eine sehr reiche Handelsmetropole gewesen. Aber die ist auch in der antiken griechischen Kulturgeschichte, hat sie gar keinen Platz. Das ist auch interessant. Also man kennt keinen einzigen Namen von einem Dichter, von einem Philosophen, selbst von einem Athleten von Byzantion. Das ist unbekannt, ja. Aber wenn man zum Beispiel auf die Tributlisten auf des attisch-seelischen Seebundes guckt, ist Byzantion auf einmal erscheint als eines der reichsten Städte. Das heißt, es war eigentlich eine Stadt der Reichen, die null Kultur hatte. Ja? Das war einfach die antike Stadt, also Istanbul. Ne? Erst mit den Römern wird sozusagen eine Allianz geschlossen zwischen dem Seeweg und der Brücke. Und dadurch erlangt es eine andere Dimension. Und ab dem wird es auch eine imperiale Stadt. Nicht? Also erst 300 Jahre später auch beschließen die Römer, okay, ihre Hauptstadt dorthin zu verlegen. Und dann, danach wird es erstmal so richtig, also halt eine Stadt, die auch mit Machtsymbolen ausgestattet wird. Aber das kommt eigentlich, sagen wir, gut 1000 Jahre nach der Gründung dieser Stadt, dass sie auch so mit Macht ausgestattet wird. Das ist eigentlich unsere heutigen Wahrnehmung der stark widersprechend. Nicht? Also man nimmt eigentlich Istanbul in erster Linie durch ihr Skyline wahr, das einfach durch diese die klassischen Moscheen des 16. Jahrhunderts, des Sinan-Architektur, das eigentlich natürlich nichts als die Repräsentation der osmanischen Welt macht. Nicht? Also als Le Corbusier hat also dieses Stadtbild als Gesamtkunstwerk bezeichnet, aber das ist zugleich auch eine Machtdemonstration, aber auch eine Art Soft-Machtdemonstration, weil das in diesen Moscheen sind auch irgendwie soziale Einrichtungen, also sie haben auch ein städtisches Leben organisiert, hat eine Art Solidarität zwischen den städtischen Schichten irgendwie, wurde in den Moscheen komplex organisiert. Das ist also ein komplexeres Bild quasi.
Es gab ja sozusagen eine starke Zäsur mit einer weltlichen Ausrichtung von Istanbul als quasi vielleicht einem Europäisierungsimpuls oder sowas, dass wir uns vielleicht diese beiden Sachen mal angucken im Vergleich. Also das, was sozusagen mit Atatürk passiert ist, also in diesem Modernisierungsschub und was vielleicht im Vergleich unter Erdogan als neoliberales Konzept statt passiert ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man da so einen Bogen spannen kann, aber beides sind ja starke Zäsuren sozusagen in der Stadtentwicklung, wo man sagen kann, wenn die so alt ist, wie Urfa meinetwegen, ja, und es wird einfach geschichtet und es ist ja anders sozusagen, Istanbul tickt ja anders, auch wenn es erstmal so wirkt auf den ersten Blick.
Ja, also in der Tat ist es so, erstens natürlich, um das Ganze zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass es nicht ein osmanisches Reich gibt. Es gibt zwei osmanische Reiche. Es gibt das Neue Reich und das Alte Reich. Und das wird nirgendwo, weder in der westlichen noch in der türkischen Geschichtsschreibung, wird darauf geachtet, dass 1826 das Osmanische Reich eigentlich aufgehört hat zu existieren. Die wurde vom Sultan Mahmud II. Gewaltsam zerstört. Er hat eine neue Armee aufgebaut und mit dieser neuen Armee hat er seinen eigenen Staat bis zu den Grundmauern abgeschleift und dann sein gesamtes Personal hat er liquidiert. Es ist niemals in der Istanbuler Geschichte so viel Blut geflossen als im Sommer 1826. Das ist also ein zigfaches an dessen Blut an dem großen Weltgeschehen Eroberung Konstantinopels. Ja? Also das ist also, der Sultan hat von oben, top-down praktisch, die Maximen der französischen Revolution eingeführt. Ja, er hat einfach das Ancien Regime, hat der Sultan beendet. Und mit ihm fängt, er hat also einen Parallelstaat aufgebaut. Das ist auch deswegen also heute mit dem letzten Putschversuch auch sehr wichtig. Also der Hinweis auf den Parallelstaat, weil das hat einmal gegeben. Das heißt, der vom Sultan aufgebaute, im Staat aufgebaute Parallelstaat hat den als Ancien Regime liquidiert. Mit Personal und mit dem gesamten Stadtbild. Es hat ein weiteres Vierteljahrhundert gedauert, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, dass der neue Staat dann praktisch, dass der neue osmanische Staat dann praktisch sichtbar wurde. Und der neue osmanische Staat ist, ich würde ihn auch den zweiten osmanischen Staat oder den säkularisierten osmanischen Staat nennen, und hat eigentlich sehr parallel den Städten, die sich auch zum Vorbild gemacht hat, wie Wien und Paris, hat eigentlich stark modernisiert. Es hat die gesamte Stadtstruktur, bis auf wenige sozusagen öffentliche Bauten abgeschleift und eine neue Stadt hervorgebracht. Und an dessen Zentrum stand eigentlich ein großer urbaner Komplex, der Dolmabahce-Komplex. Dieses neue Stadtbild entstand vor allem, die neue Staatlichkeit entstand an den Ufern des Bosporus. Das wird heute reduziert auf die Küste der Paläste. Aber das ist eine sehr falsche und sehr irreführende Bezeichnung. Das ist eine Art touristifizierende, kulturisierende Bezeichnung. Das sind keineswegs nur Paläste, das sind keineswegs nur Wohneinheiten des Sultans, sondern das sind eigentlich große städtische Ensembles. Das kann man am besten vergleichen mit dem Wiener Ring zum Beispiel, weil dazu gehören auch irgendwie diverse Einrichtungen, wie zum Beispiel Stallungen. Die Stadt ist zum ersten Mal sozusagen kutschengerecht saniert worden. Das war früher eine Fußgängerstadt. Nicht? Dazu gehört zum Beispiel eine Gasfabrik, also die Straßenbeleuchtung. Also man konnte 24 Stunden lang einfach die Stadt praktisch begehen. Gehören Theater, gehören Neubauviertel. Aber ganz wichtig ist, dazu gehören neue öffentliche Plätze, immer an dessen Zentrum ein Uhrturm stand. So ähnlich wie hier ist jetzt der Turm, den wir jetzt gerade gesehen haben. Und der Uhrturm ist tatsächlich ein ganz starkes Symbol der Säkularisierung des Staates. Nämlich also der ganze Alltag spielt sich jetzt nicht mehr nach der Sonnenuhr, sondern nach den 24 Abschnitten eines astronomischen Tages praktisch ab. Nicht? Also einfach der geregelte Arbeitszeit und so weiter. Jetzt also die Industrierevolution, also einfach der Einbruch in das neue Zeitalter. Das ist alles eigentlich im Osmanischen Reich schon passiert. Istanbul der Kemalisten, die erstmal die Stadt als solche verlassen haben, sind nach Ankara gegangen, eine neue Hauptstadt gegründet. Und Istanbul wurde sozusagen in den 30er Jahren von Ankara aus nochmal überschrieben. Es entstand nochmal ein republikanisches Stadtzentrum, das Stadtforum, worauf ich mich gestern bezogen habe, ganz kurz. Und an dessen sozusagen Spitze als symbolischer Ort der Taksimplatz entstand. Nun, diese kemalistische Stadtmitte, das Stadtforum, hätte man ruhig etwas weiter draußen bauen können, hätte man einen Schritt weiter rausgehen können und das dort bauen können. Le Corbusier zum Beispiel hatte Pläne für Istanbul, hat auch eingereicht und er wollte einfach die Stadt Istanbul mit ihrem historischen Kern, aber vor allem mit dem ganzen osmanisch-modernen Kern erhalten und die republikanische Stadt nochmal einen Ring weiter draußen bauen. Aber genau das wollten die Kemalisten nicht. Sie waren sehr stark daran interessiert, gerade dieses osmanisch-moderne Erbe, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt war, vor allem um diesen Kern des Dolmabahce-Komplexes herum, das zu unleserlich zu machen. Dafür wurde einfach der Chefplaner von Paris, der Henri Prost, wurde berufen. Hartnäckig wurde er berufen. 10 Jahre lang hat man auf ihn gewartet, bis er mit seinen Geschäften in Paris und in Nordafrika, im kolonialfranzösischen Nordafrika fertig wurde. Dann kam er für 15 Jahre nach Istanbul, bis 1951 hat er dann einfach diesen Job inne gehabt. Und er hat dann genau den Wünschen der Kemalisten entsprechend das neue kemalistische Stadtzentrum, das öffentliche Zentrum, das Stadtforum Istanbuls im Maçka-Tal und auf dem Taksimplatz, so geplant, dass es praktisch dieses Dolmabahce-Komplex unleserlich gemacht hat. Dabei wurden einfach vor allem im unteren Maçka-Tal das ganze Komplex mit Theater, die Umfriedung des Platzes, Stallungen, Gasfabrik, das alles abgerissen, wurde einfach zu einer großen Straßenkreuzung für Autos und zu einem Fußballstadion umgebaut. Und dadurch ist praktisch die Moschee, der Uhrturm und der Palast sind zu touristischen Objekten, die nicht mehr im städtischen Zusammenhang stehen, degradiert. Das war sehr wichtig zu machen, weil der Kemalismus hat einfach eine Behauptung, eine historische Behauptung, zu sagen, wir sind diejenige politische Kraft, die erstmal einen Nationalstaat erschaffen haben. Und mit dem Nationalstaat wurde quasi dieses Volk in das moderne Zeitalter eingeführt. Ja? Also einfach die Nationalstaatlichkeit und Modernisierung wurde praktisch gleichgeschrieben. Dabei hat der osmanische Staat, und das ist auch ganz im Einklang mit der ganzen Geschichtsthese der Nationalstaaten, die mit England, Frankreich anfängt, woran sich Deutschland und Italien sich ein bisschen später angeschlossen haben, ist einfach Modernisierung, ist eben nur ein Werk des Nationalstaates. Nun, das Osmanische Reich hatte sich ein anderes Ziel gesetzt, genau die Maxime der Französischen Revolution. Die hat man versucht, in einem Vielvölkerstaat mit vielen Ethnien, Religionen, Kulturen zu verwirklichen. Es wurde der Begriff der osmanischen Nation geschaffen. Der osmanische Staat hat sich dann praktisch ab 1826 schrittweise in eine konstitutionelle Monarchie entwickelt. Es wurde das alte Standessystem abgeschafft. Es wurde das osmanische Bürgertum eingeführt. Nicht-Muslime konnten jetzt Staatsämter auch bekleiden. Das heißt, jetzt, es wurde der wichtigste Merkmal des alten osmanischen Staates, dass nämlich jede Volksgruppe, selbst jedes Dorf, andere Steuern zahlte, anderen Rechtsstatus hatte, im Bildungswesen unterschiedlich behandelt wurde. Das wurde alles abgeschafft. Also jeder zahlt dieselben Steuern, genießt dieselbe nationale Erziehung, macht denselben Militärdienst. Das sind sozusagen die drei Grundlinien des modernen Bürgertums. Und das hat der osmanische Staat in einem Vielvölkerstaat versucht zu verwirklichen. Das ist ein sehr, sehr kühnes Unternehmen, das eigentlich auch der Europäischen Union 100 Jahre vorausgehend. Ab 1850 hat man schrittweise diese Reformen eingeführt. Und dadurch hat man eigentlich versucht, sowas wie Frankreich, sowas wie England zu werden, in einem Vielvölkerstaat. Und als dann westlichen Besucher Istanbul so um die Jahrhundertwende, um 1900 besucht haben, sie waren total erstaunt, ja, irgendwie, was das für ein Gebilde, dass da einfach ihr Weltbegriff gar nicht ist angegriffen, nicht? Ähnlich kann man vergleichen, also Russland oder Österreich sind auch vergleichbare Gebilde, aber die haben das nicht vergleichsweise so angegangen. Also es ist wirklich eine Art Verschmelzung der Nation zu einer osmanischen Nation. Das war wirklich ein sehr kühnes, vielleicht auch ein sehr naives aus heutiger Sicht, vielleicht auch zum Scheitern verurteiltes Projekt, aber sie haben es auf jeden Fall mindestens ernsthaft betrieben. Nicht? Es gab im Osmanischen Reich nicht nur die Bestrebungen des Zerfalls in viele Nationalstaaten. Alle diese Nationalstaaten sind sehr problematisch, haben wir auch gestern gut gehört. Mazedonien ist gerade das gute Beispiel dafür, aber keines der Reststaaten des Osmanischen Reiches, inklusive Griechenland und Türkei, aber auch Libanon und Syrien und Jugoslawien und Griechenland und Bulgarien und Albanien und Rumänien sind eigentlich als problematische Nationalstaaten aus dem Osmanischen Reich entstanden, weil sie eigentlich alle jeweils ein Mikrokosmos des größeren Osmanischen Reiches waren. Jedes für sich und jeder hat dann eine andere Lösung dafür gefunden. Aber das Osmanische Reich hat eigentlich versucht, das in diesem großen Rahmen durch den Begriff einer osmanischen Nation zu schaffen. Vielleicht kann man sagen, Iran hat das vielleicht, also weil es eben auch geografisch etwas weiter distanziert ist, hat sozusagen die Umstellung von einem Vielvölkerreich in einen so quasi Nationalstaat einigermaßen vielleicht doch erfolgreich bewerkstelligt. Ich glaube, die geografische Distanz zu Europa ist dabei wichtig. Auch Indien zum Beispiel ist ein interessantes Beispiel, nicht? Also, aber die Nähe, glaube ich, zu Europa hat da diese nationalistischen zentrifugalen Kräfte stärker bekräftigt als so eine Art Verschmelzen zu einer gemeinsamen Nation. Natürlich hat Kemalismus in diesem Sinne einen stärker europäischeren Standpunkt wahrgenommen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt alles auf der nationalen Linie. Aber das braucht auch eine Leugnung der ganzen Modernisierungsbestrebungen, ab 1860, also genau 100 Jahre Modernisierungsbestrebung im Osmanischen Reich, im Neu-Osmanischen Reich, die Umwandlung in eine osmanische Nation mit konstitutioneller Monarchie, das sollte auch im Stadtbild unleserlich gemacht werden. Und natürlich, also Erdogan heute, natürlich, das ist wiederum ein interessantes Ding, also die Islamisten sind natürlich auch wiederum an einem sehr, sowohl die Kemalisten als auch die Islamisten bieten ein sehr verzerrtes Bild von dem Osmanischen Reich, das ist klar. Also beide sind erstmal daran desinteressiert, den Bruch im Osmanischen Reich in ein altes und neues Reich zu übersehen. Daran sind sie sich einig. Sie haben beide das gemeinsame Interesse, Osmanisches Reich als ein Kontinuum sozusagen. Aber es gibt kein Kontinuum außer der Dynastie. Die Dynastie ist das Einzige, was kontinuierlich ist. Das ist interessant, dass dieser große politische Umbruch mit derselben Familie, mit derselben Herrscherfamilie passiert. Aber mehr, es gibt keinen zweiten Faktor, außer dem Haus Osman in der Kontinuität. Und das verwirrt uns alle sehr stark. Nicht? Natürlich die ganze AKP-Bewegung, die lesen dagegen, also eigentlich beide lesen, also auch die Kemalisten lesen, jetzt das Osmanische Reich als etwas, als ein islamisches Reich, was eigentlich vor allem für das Zweite Reich gar nicht mehr stimmt, nicht? Für das Neue Reich gar nicht mehr stimmt. Die einen glorifizieren das, die anderen verteufeln das. Also die Kemalisten sagen, wir haben uns einfach aus diesem Sumpf heraus erhoben und haben was Neues, was Aufgeklärtes geschaffen, was nicht stimmt, weil die Aufklärung ist auch ein osmanischer Produkt. Ohne die Aufklärung des Osmanischen Reiches wäre Kemalismus nicht möglich gewesen. Und die Islamisten sagen ja das Gegenteil. Also wir wollen das einzige Glorreiche wieder erschaffen. Aber dabei projizieren sie ihre Wünsche eines eher gleichgeschalteten, monochromen Gesellschaft in die osmanische Vergangenheit zurück, was auch nicht stimmt. So war das Osmanische Reich keinster Weise, nicht? Also sagen wir mal so, 1909 im Parlament des Osmanischen Reiches wurden die Debatten in türkischer, arabischer, armenischer, griechischer, bulgarischer Sprache gleichermaßen geführt. Also so ähnlich wie das Brüsseler Parlament heute, hat jeder in seiner Sprache gesprochen. Das war Selbstverständlichkeit. Ja. Er hatte einen armenischen Außenminister und so weiter. Irgendwie noch 3 Jahre vor dem armenischen Völkermord hatte das Osmanische Reich einen armenischen Außenminister zum Beispiel. Das sind einfach so Differenzen, also die man, auf die man so nicht achtet. Nicht? Also
vielleicht in dem Zusammenhang nochmal die Frage in Bezug auf die Architektur, was für Erdogan im Sinne dieses, nennen wir es mal, etwas gleichgeschalteten türkischen National- und eben auch ethnisch quasi, ethnisch-türkischer Ausrichtung, was ist das für ihn in einer Art Stadtbild? Also was ist für diese Bewegung sozusagen, was ist das für ein Outfit?
Ja, das ist erstmal erstmal eine Reaktion, ist erstmal eine antimoderne Reaktion, das ist klar. Natürlich, der Kemalismus hat hier praktisch, vor allem mit der Hauptstadt Ankara, aber auch mit dem Stadtforum in Istanbul, erstmal sozusagen in Ankara ein eher geschlossenes Stadtbild, in Istanbul natürlich, also es ist eine viel größere Stadt, das kann man so nicht also aus einem Guss machen, aber mindestens ein symbolisches Stadtzentrum mit dem Forum geschaffen. Das ist auch ein Gemisch zwischen zwei Linien, muss man auch sagen, architektonisch gesagt. Das einmal ist es eine klare Bauhauslinie, wie es in der Türkei damals hieß, die kubische Architektur. Aber die wurde dann, also in den 30er Jahren gab es, also in 1936 gab es eine Nazi-Architekturausstellung in der Türkei. Das hat auch sehr stark verwirrt. Ja? Also weil die ganze Nazi-Kritik an Bauhaus als jüdisch-kosmopolitische Architektur, das ist dann sofort sozusagen in die Türkei exportiert worden. Und die türkische Architekturtradition im 20. Jahrhundert ist sehr stark von Deutschland abhängig, sehr stark dadurch beeinflusst. Auch durch, also es kam, es ist sehr interessant, also es kamen die ganzen Dissidenten aus Deutschland, die ganzen Bauhausleute kamen in die Türkei, haben das alles aufgebaut. Aber gleich danach hat Deutschland auch offiziell nochmal, nach der Machtübernahme der NSDAP, hat auch nochmal die offizielle Linie auch nochmal offiziell exportiert. Dadurch haben sich, also hat sich die gesamte innerdeutsche Architekturdebatte hat sich in der Türkei nochmal verlagert und wurde doch noch ein zweites Mal sozusagen, die Türkei war noch einmal das Schlachtfeld. Aber die Türkei hat es nochmal interessanterweise durch einen Architekten Sertakö Eldem sehr klug gelöst, muss man sagen. Er hat dann behauptet, um modern zu sein, muss man nicht jüdisch-kosmopolitisch zu sein, sondern man braucht nur die klassische Architektur des Osmanischen Reiches zu betrachten. Das 16. Jahrhundert, des osmanischen Klassizismus von Sinan, ist im Grunde genommen modern. Ja? Also man kann eigentlich alle sozusagen Züge des Bauhaus, kann man im osmanischen Klassizismus, was auch eine Renaissance-Architektur ist, die auch völlig frei von jeder Art von Ornamentik ist. Die ist auch eine sehr reduzierte, sehr minimalistische Architektur. Das ist auch in der Tat so. Also wir haben rein formal gesehen, kann man tatsächlich, also diese These aus formalistisch-architektonischer Ebene, kann man diese These gut aufrechterhalten. Dadurch ist praktisch eine zweite nationale moderne Architekturbewegung entstanden. Die ist dann praktisch schon, also durch Nationalismus stark beeinflusst, aber eine Art, ein lokales Kolorit der Moderne ist entstanden. Von der strengeren internationalen Bauhaus nochmal sich schon ein bisschen etwas entfernend, aber dennoch nicht so stark. Dadurch hat sozusagen die Türkei so zwischen 20er Jahre und dann in der 40er Jahre noch im Krieg noch das weitergeführt und sofort einen Anschluss gefunden in der Nachkriegszeit, als den USA exportierte, das ganze Mies van der Rohe, jetzt also International Style hat wiederum Einzug gefunden mit diesen Beispielen wie Hilton Hotel und so, was ich gestern gezeigt habe, mit dem Istanbuler Rathaus und so. Dadurch ist eigentlich eine gewisse Kontinuität der Moderne von den 20ern bis in die 80er Jahre hinein. Und dann natürlich haben wir genauso mit dem ganzen Neoliberalismus, mit der Wende, auch die ganze Postmoderne hält auch bei uns Einzug. Im Grunde genommen, also Erdogan ist kein Fachmann in Architektur oder so, aber irgendwie, sagen wir, als Bewegung natürlich stehen sie stärker im Einklang mit der ganzen postmodernen und antimodernen Reaktion. Nicht? Das erstmal natürlich auch jetzt aus dem ganzen politischen Revanchismus heraus haben sie erstmal sehr viel zerstört oder versucht zu zerstören. Ja? In Ankara waren sie sehr erfolgreich damit. Die 20er bis 40er Jahre Ankara-Architektur ist so zum größten Teil heute nicht mehr existent. Das sind nur noch jetzt also irgendwie Geschichtsbücher. Also in den letzten 10 Jahren hat der Bürgermeister Melih Gökçek hat dann praktisch Ankara so ziemlich platt saniert, muss man sagen. Also das ist also auch vor allem sehr viel durch deutsche Architekten sozusagen geschaffene Ankara-Architektur. Und das auch auf dem Janssenschen Stadtplan beruht. Das ist so gut wie unersetzlich heute. In Istanbul hat sich das also ist es ein bisschen anders, die Story. Schon der Versuch, das Islamische Rathaus, also das ist auch ein gutes Beispiel der Nachkriegsmoderne, abzureißen, das wurde schon irgendwie in den Nullerjahren sozusagen durch eine Bürgerinitiative verhindert. Und auch der Krieg um das Atatürk-Kulturzentrum am Taksimplatz, das hat auch irgendwie, da ist auch sehr viel Widerstand ergeben. Dadurch konnte er auch nicht die barocke Oper bauen. In den Bereichen jetzt, sagen wir mal so, eine eigene Architektur so. Es ist eine gewisse postosmanisch, postseldschukische AKP-Architektur, sowas ähnliches, vor allem in den anatolischen Provinzen, durch gewisse so halt öffentliche Bauausschreibungen für öffentliche Bauten, aber auch für die AKP-Parteibauten und so weiter, ist ein gewisser sozusagen, eine gewisse türkische, später Ausarten der Postmoderne ist schon entstanden. Ja, man kann schon davon reden. Aber das hat sich, also es ist, die AKP-Regierung ist nicht so lange bestanden, dass sie einfach eine Art, so ein richtiges, sagen eine eigene architektonische Linie so hervorbringen könnte. Wir haben stärker so die ganze, die Instrumentalisierung des TOKI. Das ist ja praktisch der staatliche Institut für Sozialwohnungsbau. Das haben sie zu einem sehr starken Institut ausgebaut, die auch weltweit agiert. Die baut jetzt auch in Lateinamerika, in Afrika, überall weltweit, also ein großes Instrument geworden. Das TOKI einfach wurde in ein neoliberales Instrument, also für Public-Private Partnerships, für die Kapitalakkumulation, für die der Partei nahestehende Corporations im Baugeschäft und Entwicklungsgeschäft das zu verdienen. Das war eher sozusagen der Verdienst, also der neoliberale Aspekt sozusagen im städtischen Bereich, dass die Stadt einfach sozusagen ein Mittel der Kapitalakkumulation, der Finanzialisierung wurde. Das steht, glaube ich, stärker im Vordergrund als ein architektonischer Stil. Den hat es sicherlich auch gegeben. Die haben auch versucht, soweit es geht, einen quasi osmanischen oder einen quasi seldschukischen, das ist das mittelalterliche Reich im Anatolien, nicht? So zu etablieren. Ist halt im Grunde genommen nicht viel anders als das konventionelle Postmoderne, wie wir sie einfach 80er, 90er Jahre von überall kennen, mit einer gewissen anatolischen Lokalkolorit. Ja, also es gibt Architekten, die der Partei nahestehen, die halt sowas gemacht haben und so. Aber es wurde auch sehr viel in diesem TOKI-System, im Public-Private-Partnership-System, wurde auch teilweise auch sehr gute moderne Architektur auch gebaut. Sehr gute Architektur gebaut, die sich heute auch, die man nicht so einfach und schlicht mit neoliberaler irgendwie Developer-Architektur abtun könnte. Also Istanbul hat auch gerade in der Zeit auch interessante Lösungen für Siedlungsbau auch hervorgebracht in diesem System. Die sind zwar stark marktwirtschaftlich orientiert, aber wenn man von diesem Aspekt absieht, auch interessante städtebauliche, sehr dystopische Lösungen. Also sehr schlecht bis sehr interessant und wert, einen zweiten Blick darauf zu werfen. Also man kann nicht alles in einen Topf werfen, würde ich mal so sagen. Ja? Also wenn ich mal so die Touren mache in Istanbul, in die Peripherie fahre, im Moment werden in Istanbul so irgendwie einige hundert Projekte gebaut, die über 500 Wohneinheiten haben. Es gibt Wohnprojekte, die sind bis zu 5.000, 6.000 Wohneinheiten. Dazu noch mit Mischnutzung, mit viel Shopping und Büro und so weiter. Es entstehen schon interessante Komplexe. Das heißt, ist dann gerade, wie sie das Problem der Nachverdichtung löst, finde ich gerade für eine Stadt wie Berlin zum Beispiel sehr interessant, nicht zu betrachten. Deswegen, also ich würde nicht alles irgendwie schwarz-weiß betrachten. Auf jeden Fall ist in diesen jetzt mittlerweile 15 Jahre AKP-Regierung sind sehr viel Böses getan, sehr viel wichtiges Bauerbe der Moderne des 20. Jahrhunderts zerstört, sehr viel neoliberaler Unfug getan, aber wiederum durch die Konkurrenzsituation in der marktwirtschaftlichen Situation sind auch wiederum interessante städtebauliche Lösungen auch angebracht worden. Also, und die Akteure sind sehr vielfältig und die sind also gerade in Städten wie Istanbul, Ankara, Izmir, das sind wirklich alles Städte, alle ab 4 Millionen, Istanbul 16 Millionen, irgendwie in diesen Städten kann man nicht alles so aus einem Guss machen.
Du hattest ein Foto dabei vom Taksim auch, wo das Kulturzentrum zugehängt war mit diversen politischen Forderungen und Statements. Gäbe es eine Stadt dieser Größenordnung, was natürlich jetzt rein utopisches Szenario ist, die selbstverwaltet wäre und jetzt nicht nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern von den Bewohnenden quasi gestaltet werden könnte, wie würde das in Istanbul aussehen? Wäre das sowas wie so eine Taksim-Variante? Was wäre denn denkbar? Was würde dir denn eigentlich gefallen?
Also Islam ist auch eine weitestgehend selbstverwaltete Stadt, muss man auch sagen. Also es ist irgendwie, die Rivalität zwischen Islam und Ankara ist natürlich nach wie vor da. Und das ganze Problem ist auch jetzt an der Bebauung des Gezi-Parks mit der osmanischen Kaserne auch sehr stark ins Tageslicht getreten. Das war eigentlich auch eine Kompetenzfrage. Also der Gezi-Park ist städtisches Eigentum und eigentlich unterliegt voll den städtischen Bebauungsplänen und Entscheidungen und so weiter. Stadtrat hat darüber zu verfügen, weil natürlich die AKP damals auch die Mehrheit im Stadtrat verfügte, ist natürlich mit Ankara jetzt im Einklang das Ganze. Aber als dann praktisch der große Widerstand sich ergab gegen Kahlschlag des Parks und Bebauung der historisierenden Kaserne, da sind auch das Foto entstanden, das Atatürk Kulturzentrum, die Oper, die Fassade ist dann praktisch mit den politischen Transparenten dann behangen worden. Ne? In der Zeit ist praktisch de facto ist der Bürgermeister von Istanbul ausgeschaltet worden und Erdogan hat dann praktisch in diesen Wochen als Bürgermeister von Istanbul agiert. Er ist ja auch der frühere Bürgermeister und er ist eigentlich immer wieder der eigentliche Bürgermeister. Also das heißt, die gewählten Bürgermeister von Islam waren immer so eine Art, bisschen so gewisserweise Marionetten. So, er hat auch immer versucht, die Personen als solche einzusetzen. Aber mit allen drei seinen Nachfolgern hat es immer wieder gescheitert. Alle drei seine Nachfolger mussten sich mit den städtischen Bewegungen, also Islam ist eine Stadt, die ist extrem aktiv. Also es gibt tausende von Stadtteilinitiativen, übergeordneten Stadtinitiativen und so weiter, Vereine, die mischen sich ständig ein auf Bezirks- oder auf Stadtebene. Das ist nicht minder aktiv in Berlin. Ich würde mal sagen, es ist eines der aktivsten Städte weltweit, was städtische Bewegungen anbelangt. Und natürlich mit den 39 Bezirken und der Großstadtregierung sind sie auch gut vernetzt, beziehungsweise auch in Rivalität, aber immer wieder mit denen, also praktisch in einem Topf. Nicht? Also dadurch natürlich jeder Bürgermeister, auch wenn er von Erdogan aus immer wieder sozusagen als sein Vertrauensmann eingesetzt wird, muss er halt versuchen eine gewisse selbstständige Politik auch irgendwie zu behaupten, sonst kann er sich gar nicht halten, sonst verliert er auch seine Popularität mit seiner eigenen AKP-Wählerschaft auch. Nicht? Auch die AKP-Wählerschaft ist nicht da unbedingt so eins, weil die haben auch wiederum jeweils ihre lokalen Interessen in den Stadtteilen. Und dadurch emanzipiert sich die Islampolitik immer wieder von AKP. Deswegen hat er jetzt im Endeffekt versucht, jetzt den Herrn Yildirim einzusetzen, der auch ein sehr getreuer Mann von ihm ist, der auch der letzte praktisch Kabinettschef war vor der Einführung des Präsidialsystems. Und Erdogan hat dann nochmal die ganze Wahlkampagne persönlich geführt und verloren, mit 800.000 Stimmen verloren. Nicht? Das heißt, jetzt hat auch die Stadt Islam gesagt, okay, wir haben jetzt genug mit den Marionetten gehabt, jetzt wollen wir es auch richtig einen anderen Bürgermeister haben. Also viele AKP-Wähler haben jetzt die Opposition gewählt. Nicht? Das geht andersrum nicht. Also eine Differenz von 800.000 Stimmen geht nur mit dem Überschwappen von einem ernstzunehmenden Anteil von AKP-Wählern. Die haben jetzt für die Opposition gewählt. Nicht? Vielleicht würden sie in nationalen Wahlen wieder anders entscheiden. Aber das sagt schon, Istanbul ist eine autonome Stadt. Das ist ganz wichtig. Ja? Also von daher ist es keine Utopie. Ganz im Gegenteil, ist schon immer auch unter all den Jahren der AKP-Regierung auch erlebte Realität. Nur wenn man es von der deutschen Presse aus betrachtet, entsteht ein sehr verzerrtes Bild, was der AKP-Regierung Erdogan eine Art Übermacht zuschreibt, was gar nicht stimmt. Er kann nicht einmal eine Kaserne bauen. Also er hat eigentlich, in seiner Stadtpolitik ist er immer wieder nur gescheitert. Er muss ja immer wieder Kompromisse einschließen. Das heißt also, so schwarz-weiß, wie die deutsche Presse es darstellt, ist es gar nicht. Also man muss die Realität erst sehen. Nicht? Also die ist eine ganz andere. Die vor Ort erlebte Realität ist eine völlig andere, als was hierzulande so vorherrscht.